RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Russlands Präsident Putin hat im Krieg gegen die Ukraine eine einseitige Feuerpause über Ostern ausgerufen. Sie gilt nach Angaben des Kreml seit 17 Uhr unserer Zeit bis morgen 23 Uhr. Putin rief die Ukraine auf, die Waffen ebenfalls ruhen zu lassen. Für das ARD-Studio Moskau Stefanie Markert.
Die Osterfeuerpause kommt nun plötzlich. Über Absprachen mit der Ukraine ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen.
Noch vor der Ankündigung Putins haben Russland und die Ukraine wieder Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 246 Soldaten kehrten nach russischen Angaben zu ihren eigenen Truppen zurück. Der Austausch war von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erreichen heute ihren Höhepunkt. In Berlin sind am Nachmittag laut Polizei etwa 1.800 Menschen durch Kreuzberg gezogen. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Veranstalter haben sich unter anderem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Sie warfen der Bundesregierung so wörtlich Kriegsrhetorik vor. Gegen den Ostermarsch waren mehrere Protestveranstaltungen angemeldet. So hatten ukrainische Aktivisten des Vereins Vice zu einem symbolischen Friedensvolksentscheid eingeladen, bei dem man, so wörtlich, gegen falschen Frieden, für Verteidigung und Gerechtigkeit stimmen konnte. Die Demonstranten hatten auch Schilder dabei mit Aufschriften wie »Demokratie muss wehrhaft sein« und »Falscher Pazifismus tötet«.
Der Bund der Steuerzahler hat erneut Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD geübt. Verbandspräsident Holznagel vermisst darin klare Aussagen zu einer umfassenden Steuerreform. Es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn von 15 oder 16 Euro nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffresse. Man brauche eine wirkliche Reform, so Holznagel. Vor allem kleinere und mittlere Einkommen müssten deutlich entlastet werden. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München 4:0 in Heidenheim gewonnen. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. Im Spiel Union Berlin gegen den VfB Stuttgart steht es gerade 2:2. In der dritten Liga hat Energie Cottbus im heimischen Stadion 1:0 gegen Viktoria Köln gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht gering bewölkt oder klar und trocken, Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad, örtlich Bodenfrost. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 9 Grad und in Senftenberg 11. Morgen am Ostersonntag nach Nebelauflösung viel Sonne und meist trocken bei 18 bis 23 Grad. Am Ostermontag Schauer oder Gewitter 19 bis 23 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Sport Update.
Mit Thomas Hollmann, das hat so gut angefangen für die Fußballer von Union Berlin. Zwei schnelle Tore gegen Stuttgart, aber jetzt, Tabea Kunze, steht es nur noch 2:2.
Ja, was für ein Spiel. Union hat 2:0 geführt und Stuttgart zweimal ausgeglichen. Zwei Distanzschüsse, Undav und Mio. Die beiden haben das Ergebnis hier auf 2:2 gestellt. Und jetzt Ecke für den VfB. Von der rechten Seite die Flanke schon wieder an den 5-Meter-Raum. Und diesmal kann Unions Khedira den Ball erstmal rausköpfen. Ja, Union wirklich mit maximaler Effizienz. Illich und Leth, die Torschützen, jeweils nach Freistoßflanken von Christopher Trimmel. Aber dann hat eben Stuttgart innerhalb von 6 Minuten hier dieses Ergebnis wieder ausgeglichen. Und es wird hier ein richtig spannendes Topspiel für Union.
Und damit zum Eishockey. Seit wenigen Minuten stehen die Berliner Eisbären in Köln auf dem Eis. Das zweite Finalspiel um die deutsche Meisterschaft. Es läuft und da soll der zweite Sieg geholt werden nach dem 5:1 am Donnerstag. Jetzt live aus Köln unser Reporter Burkhard Hupe.
Also der Spielstand zwischen Köln und Berlin und jetzt erstes Powerplay für die Kölner Haie nach 1:40 Fehler bei den Berlinern im Spielaufbau. Gegenangriff über Grenier, der ist schnell. Und dann musste Olivier Galipeau den Schläger rausfahren, weil er ihn sonst nicht mehr hätte stoppen können. Erstes Powerplay also für die Kölner Haie, 18.600 sind da, Spielstand weiterhin 0:0.
0:0. 0-0, also im Eishockey 2-2 unentschieden, unverändert das Ergebnis im Stadion an der Alten Försterei. Und der Hinweis, in 10 Minuten schalten wir erneut zu unserer Kollegin, zu Tabea Kunze, zum Abendspiel der Fußball-Bundesliga. Und dann gibt es auch weitere Berichte zu den Nachmittagspartien und Reaktionen. Wir hören Trainer, wir hören Spieler und wir schauen voraus auf das Spiel von Hertha BSC morgen in der zweiten Liga. Wir hören uns gleich wieder. Thomas Hollmann im Studio.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Am Mikrofon ist noch bis 20 Uhr Gabi Gerlach. Willkommen. Über Ostern sollen also die Waffen in der Ukraine ruhen. Der russische Präsident Putin hat eine Feuerpause angekündigt. Er gehe davon aus, dass die Ukraine seinem Beispiel folgen werde. Falls nicht, würden die russischen Streitkräfte reagieren, hieß es aus dem Kreml. Ob die Ukraine über das Vorhaben informiert wurde, ist unklar. Die Waffenruhe betrifft den heutigen Abend und den Ostersonntag. Schon am Montag könnten die Angriffe weitergehen. Stefanie Markert mit Einzelheiten.
Das kam unerwartet. Bei einem Treffen mit dem Generalstabschef Valeri Gerasimov hat Russlands Präsident Putin eine österliche Feuerpause ausgerufen. Auf einem Video, das unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur TASS zeigt, nennt er die Dauer. Dabei liegt die Moskauer Zeit jeweils eine Stunde weiter als die mitteleuropäische. Aus humanitären Gründen kündigt die russische Seite ab heute 18 Uhr Moskauer Zeit bis 0 Uhr von Sonntag auf Montag einen Waffenstillstand zu Ostern an. Ich befehle Ihnen, alle Kampfaktionen in dieser Zeit einzustellen. Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite unserem Beispiel folgen wird. Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, mögliche Verstöße gegen den Waffenstillstand und Provokationen des Feindes sowie alle seine aggressiven Aktionen abzuwehren. Fernsehbilder, die unter anderem der Telegram-Kanal des offiziellen Radiosenders Majak veröffentlicht, zeigen auch, was der Generalstabschef Präsident Putin bei dem Arbeitstreffen noch kurz zuvor gemeldet hatte. Genosse Oberbefehlshaber, die Truppen der Vereinigten Streitkräfte führen aktive Handlungen zur Erfüllung der Aufgaben der speziellen Militäroperation durch. Momentan führen alle 6 Truppenteile ihre Offensivaktionen in 11 Richtungen. Kremlchef Putin will zu Ostern als Friedensstifter in die Kirche gehen. Sein Generalstabschef meldete ihm, 99,5% des Gebiets Kursk seien befreit. Hier hatten die ukrainischen Streitkräfte den Krieg zeitweise zurück auf russischen Boden getragen. Putin befand die Lage an der Front für Russland nun als günstig. Er nutzte seinen Auftritt auch für weitere Vorwürfe gegen die Ukraine. Wir wissen, dass das Kiewer Regime Vereinbarungen zum Angriff auf die Energieinfrastruktur mehr als 100 Mal verletzt hat, wie Sie mir berichtet haben. Deshalb bitte ich Sie, äußerst vorsichtig, konzentriert und bereit zu sein, sofort und in vollem Umfang zu reagieren. Unsere Entscheidung über den Waffenstillstand zu Ostern wird zeigen, wie aufrichtig die Bereitschaft des Kiewer Regimes und seine Fähigkeiten sind, Vereinbarungen einzuhalten und an Friedensverhandlungen teilzunehmen. Selbst begrüße man alle Friedensinitiativen, so Putin. Er erwähnte unter anderem die Bemühungen Präsident Trumps, aber auch die des russlandfreundlichen Chinas. Gleichzeitig wurden am Samstag 246 ukrainische gegen 246 russische Kriegsgefangene ausgetauscht. Die Osterfeuerpause kommt plötzlich. Über Absprachen mit der ukrainischen Seite ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau aber unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen. Putin scheint mit der Feuerpause aus der diplomatischen Defensive herauskommen zu wollen.
Russland will die Waffen in der Ukraine jetzt 2 Tage schweigen lassen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eher reserviert darauf reagiert und auf die jüngsten Angriffe Russlands verwiesen, berichtet Maria Fedorova aus Kiew.
Was Putins neuesten Versuch betrifft, mit dem Leben der Menschen zu spielen, in der gesamten Ukraine wird nun Luftalarm ausgelöst. Um 17.15 Uhr wurden russische Kampfdrohnen in unserem Luftraum gesichtet. Und weiter, die Shahed-Drohnen in unserem Himmel zeigen Putins wahre Haltung zu Ostern und zum menschlichen Leben. Auch Andriy Kovalenko, Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation im Nationalen Sicherheitsrat der Ukraine, äußerte sich kritisch auf seinem Telegram-Kanal. Warum eine Waffenruhe für 30 Stunden und nicht ein bedingungsloser Waffenstillstand, wie wir ihn am 11. März vorgeschlagen hatten? Er erinnert damit daran, dass Moskau ein solches Abkommen damals abgelehnt hatte. Die Ankündigung der Feuerpause folgt auf einen groß angelegten Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland. 277 ukrainische Soldaten sind heute aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt.
Noch 10 Tage, dann endet bei der SPD das Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag. Einen Tag davor will die CDU entscheiden. Derweil reißt die Kritik an dem Vertragswerk nicht ab. Jetzt hat sich der Bund der Steuerzahler zu Wort gemeldet. Auch er ist unzufrieden. Verbandspräsident Holznagel vermisst in dem Papier klare Ansagen zu einer umfassenden Steuerreform. Christian Ofer-Weiß berichtet.
Flickwerk, so nennt Holznagel die schwarz-roten Steuerpläne. Im Interview mit dem Deutschlandfunk kritisiert er, es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn von 15, 16 Euro die Stunde nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffrisst. Es brauche eine wirkliche Reform. Vor allem kleinere und mittlere Einkommen müssten deutlich entlastet werden, fordert der Steuerzahlerpräsident. Auch bei Steuern und Subventionen für Unternehmen muss sich aus Sicht von Holznagel etwas tun. Kritisch sieht der Steuerzahlerbund die geplante Größe der neuen Bundesregierung mit insgesamt 17 Ministerinnen und Ministern. Zwar könne man durch weniger Posten den Bundeshaushalt nicht retten, sagt Holznagel, aber es gehe um ein gutes Beispiel in Sachen Sparpolitik.
In ein paar Stunden wird es dunkel und dann werden bei uns die ersten Osterfeuer entzündet. Die eigentlichen Feierlichkeiten finden morgen statt. Anders in Israel. In der Jerusalemer Grabeskirche haben orthodoxe Christen das traditionelle Feuerwunder zu Ostern schon gefeiert. Heute aus terminlichen Gründen und um alle Konfessionen zu koordinieren. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Die Auferstehungsfeiern haben in Jerusalem schon am frühen Morgen begonnen. Der lateinische Patriarch als höchster Vertreter der katholischen Christen im Heiligen Land nahm bei der Ostermesse in der Grabeskirche auch Bezug auf die aktuelle Lage. Alles heute scheine von Tod und Versagen zu handeln, sagte Kardinal Pizzaballa, auch mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen. Aber Ostern sei eine Botschaft des Lebens, des Vertrauens und der Liebe. Am Mittag fand dann einer der Höhepunkte der orthodoxen Osterfeierlichkeiten statt, die Zeremonie des Heiligen Feuers, bei dem das Licht symbolisch in die Welt getragen wird. Viele, vor allem palästinensische Christen, wollten daran teilnehmen, aber viele kamen noch nicht einmal in die Altstadt von Jerusalem. Nach Polizeiangaben wurden sie aus Sicherheitsgründen ferngehalten, um große Menschenaufläufe zu verhindern. In diesem Jahr feiern die 13 in Jerusalem vertretenen christlichen Konfessionen erstmals seit 8 Jahren wieder zur gleichen Zeit Ostern. Obwohl beispielsweise die Feierlichkeiten der orthodoxen Christen einem anderen Kalender folgen, fallen in diesem Jahr die Feierlichkeiten zusammen. Deshalb ist in den Straßen von Jerusalem und an den heiligen Städten mehr los als im letzten Jahr. Viele Pilger aus dem Ausland sind aber den Feierlichkeiten angesichts des Kriegs im Gazastreifen und der Sicherheitslage ferngeblieben.
Ein Gericht in Tunis hat Dutzende Angeklagte für schuldig befunden und lange Haftstrafen verhängt, zwischen 13 und 66 Jahren. Betroffen sind viele Oppositionspolitiker. Die Vorwürfe lauteten Verschwörung gegen die staatliche Sicherheit und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Stefan Ehlert berichtet über den Prozess, der von Menschenrechtsgruppen scharf kritisiert wird.
In Tunesien hat ein Gericht im sogenannten Verschwörungsprozess lange Haftstrafen verhängt. Die rund 40 Angeklagten wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TAP in erster Instanz zu 13 bis 66 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Beklagten wurden schuldig gesprochen, sich gegen den Staat verschworen und den Sturz von Präsident Kais Said geplant zu haben. Außerdem hätten sie einer terroristischen Gruppe angehört. Ihre Anwälte bestritten die Vorwürfe. Einige von ihnen bezeichneten das Verfahren als Schauspiel. Das Urteil habe schon im Vorfeld festgestanden und sei deshalb keine Überraschung. Unter den Verurteilten befinden sich prominente Oppositionspolitiker, Geschäftsleute und Anwälte. Einige von ihnen sitzen seit mehr als 2 Jahren in Untersuchungshaft. Die meisten waren aus dem Gerichtssaal ausgeschlossen worden. Die Angeklagten wurden weder vernommen, noch konnten ihre Anwälte ein Plädoyer halten. Am dritten und letzten Verhandlungstag waren am Freitag anders als zuvor Beobachter wie Diplomaten und ausländische Journalisten im Gerichtssaal nicht zugelassen. Vertreter von nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen hatten den Prozess scharf verurteilt und als politisch motiviert bezeichnet. Ziel sei es, Kritiker in Tunesien mundtot zu machen. Die Europäische Union hat dennoch in der zurückliegenden Woche vorgeschlagen, Tunesien in die Gruppe sicherer Herkunftsstaaten aufzunehmen.
Gleich 19:15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Und im Abendspiel der Fußball-Bundesliga 3:3 steht es. Und es ist noch nicht einmal, 45 Minuten sind noch nicht einmal rum. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart, die Schlussphase der ersten Halbzeit jetzt mit Tabea Kunze.
Carsten Führich bekommt den Ball im 16er. Dauert ein bisschen lange, aber er bringt den Schuss an und Tor! Führich mit rechts, neben den linken Pfosten. Das dauerte erst ein bisschen lange bei der Ballannahme, aber dann aus 15 Metern Führich mit dem 4:3 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Mein Chancen- und Torezettel ist mittlerweile fast voll und wir haben noch nicht mal die erste Halbzeit rum. Es ist ein total verrücktes Spiel. Union hat 2:0 geführt durch Ilic und Ley. Dann hat Undav das 1:2 gemacht, Mio auf 2:2 gestellt. Das waren beides schöne Distanzschusstore. Und dann sagt sich der Unioner Abwehrchef Querfeld, Distanzmoment, das kann ich auch. Aus 40 Metern knallt er den Ball in den rechten oberen Torwinkel. Das war in der 39. Minute. 3:2 für Union. Und jetzt gerade, wir waren fast live dabei, das 3:3, Chabot, Kopfball nach einem Freistoß für Stuttgart. Und jetzt gerade, wenige Sekunden später, das 4:3, Chris Führich. 7 Tore und unterm Strich führt jetzt der VfB Stuttgart beim ersten FC Union. Mal gucken, was diese erste Halbzeit noch so zu bieten hat. Langer, hoher Ball Richtung Strafraum des VfB Stuttgart. Und schon wieder der Schussversuch. Diesmal vom aufgerückten Linksverteidiger der Eisernen von Tom Rothe. Und Alexander Nübel im Kasten der Stuttgarter erlebt jetzt was, was die Torhüter an diesem Abend noch nicht sehr häufig erleben durften. Er hält einen Ball, hält ihn fest und lässt sich jetzt ein bisschen Zeit mit diesem Abstoß. Steffen Baumgart, der Trainer der Eisernen, hat sich längst seinen weißen Kapuzenpullover ausgezogen. Und tigert jetzt im schwarzen T-Shirt vor seiner Auswechselbank auf und ab. Und auch Sebastian Hoeneß, der Trainer des VfB, etwas mitgenommen von dieser ersten Halbzeit, die noch nicht vorbei ist. Der Ball trudelt in den Strafraum der Eisernen und landet in den Händen vom Keeper Frederik Renault. Ja, was soll man dazu sagen? Wir hatten hier alles. Wir hatten Tore nach Standardsituation per Kopf. Wir hatten Distanzschusstore. Getoppt natürlich von diesem Querfeldhammer aus 40 Metern vom Unioner Innenverteidiger. Insgesamt war es wirklich ein Spiel, in dem fast jeder Schuss einfach drin war. Und was die Ballbesitzphasen angeht, natürlich fast 75% Ballbesitz beim VfB Stuttgart. Und Union einfach wieder mit einer klasse Effizienz, aber jetzt eben auch schon mit 4 Gegentoren. Und das ist natürlich eigentlich nicht Union-like. Einwurf für den VfB Stuttgart. Auf der rechten Seite weit in der eigenen Hälfte. Lassen Sie sich jetzt ein bisschen Zeit, ist auch nicht viel Platz. Aber Sebastian Hoeneß zeigt hier an, der Trainer, jetzt mach mal, wirf mal, nutz vielleicht nochmal diese Konfusion bei den Eisernen aus. Aber der Einwurf, der bringt nur ein paar Meter, dann flippert er wieder ins Aus. Und es muss jetzt Stergio nochmal übernehmen auf der rechten Abwehrseite der Stuttgarter. Tut das auch. Und übrigens vielleicht nochmal erwähnenswert, das eine Tor, das Anschlusstor zum 1:2 für Stuttgart, das war Dennis Undav, der mal wieder getroffen hat, der Stürmer mal wieder nach 3 Monaten Flaute. Jetzt aber Union, Mitte der Hälfte, der VfB-Hälfte, mit dem Einwurf fast auf Höhe des 16ers, schon auf der linken Seite. Und Tom Rothe wird diesen Einwurf jetzt übernehmen und die Unioner orientieren sich alle in den 16er des VfB in Rot und Weiß. Warten Sie da auf diesen Einwurf. Der landet aber auf dem Kopf eines Stuttgarters und von da direkt wieder im Seitenaus. Also Gäste können sich jetzt nicht so richtig befreien aus der eigenen Hälfte. Rothe trocknet den Ball nochmal. Ein leichter Nieselregen geht hier über dem Stadion nieder. Wirft zu Khedira, Pass zu Late. Alle in der Hälfte des VfB Stuttgart. Jetzt rund um den Strafraum der Gäste, aber sie kommen nicht in den Strafraum. Das spielt sich alles weiterhin auf der linken Seite parallel zum 16er ab. Und ja, es gibt den nächsten Einwurf wieder von Tom Rothe, vom jungen Linksverteidiger, der heute den angeschlagenen Juranovic bei Union vertritt. Einwurf ausgeführt, Khedira auf Schäfer und der flankt nochmal an den 5-Meter-Raum. Da lauern die Großen, Duki, Querfeld, Ilic, aber sie kriegen den Ball nicht in die gefährliche Zone. Jetzt vielleicht nochmal Union tänzelt da an der Strafraumkante. Andras Schäfer und Stuttgart will sich befreien und direkt den Konter einleiten. Aber da sagt Schiedsrichter Tobias Stieler zu Demirovic, nein, das war ein Offensivfoul und es gibt jetzt tatsächlich weit in dieser ersten Halbzeit, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, nochmal Freistoß für die Gastgeber. Und das ist wieder Christopher Trimmel. Der hat die ersten beiden Tore für Union heute jeweils mit Flanken vorbereitet. Einmal war es eine Ecke und einmal war es ein Freistoß. Und das ist jetzt nochmal eine gefährliche Situation. Halb linke Position, ungefähr 18 Meter Torentfernung und 5 Eiserne im Strafraum der Stuttgarter. Da geht jetzt nochmal ein VfB-Spieler zu Boden. Das ist Mittelstädt und auch Querfeld sitzt da jetzt auf dem Hosenboden der Abwehrspieler der Eisernen. Es verzögert sich weiter und Stieler, der so erfahrene Schiedsrichter, redet jetzt nochmal mit den beiden. Auch Undaf ist da jetzt dabei, hat aber ein Lächeln im Gesicht. Und wir warten weiter, dass dieser Freistoß ausgeführt wird vom 38 Jahre alten Captain der Unioner, von Christopher Trimmel. Der hebt den linken Arm, flankt mit rechts, direkt an den 5-Meter-Raum, Tor! Und da kriegt doch diese erste Halbzeit den verdienten Schlusspunkt. Das 4:4 für den ersten FC Union. Wahnsinn, und das war wieder André Illich mit dem Kopf direkt neben dem rechten Pfosten. Ist doch Wahnsinn, was hier los ist. Das dritte, ja, von Christopher Trimmel Flanke eingeleitete Tor. Ich fühle mich wie in die Vergangenheit gebeamt beim ersten FC Union. Und Stuttgart schluckt wieder den Ausgleich. Es steht 4:4 und wir haben gerade mal die erste Halbzeit gesehen. Das macht Illich aber auch richtig toll. Steigt am rechten Pfosten am höchsten. Ist viel dynamischer als seine Stuttgarter Gegenspieler. Eigentlich hat er da auch so richtig gar keinen Gegenspieler, weil Karasor da auch viel zu weit weg ist in diesem Moment. Und da muss man wirklich sagen, ja, Respekt für diese erste Halbzeit. Ich hatte Spaß. 4:4. Das macht Lust auf die zweiten 45 Minuten.
Ja, Bea Kunze live aus dem Stadion an der Alten Försterei. Na, das sieht mir doch ziemlich nach einem Handballergebnis aus oder aber nach einem Eishockeyergebnis. Die Eisbären Berlin bestreiten derzeit in Köln ihr zweites Finalspiel. Das erste haben sie ja am Donnerstag in eigener Halle gewonnen mit 5:1. Aktuell liegen sie zurück 0:1 im ersten Drittel. Wir schalten in Kürze zu unserem Reporter, wollen uns aber vorher noch einmal mit der Fußball-Bundesliga beschäftigen, denn den Köpenickern, den Unionern, den reicht heute ja bereits ein Unentschieden zum Klassenerhalt, zum vorzeitigen, denn die Konkurrenz hat gespielt für die Unioner, unter anderem Bochum. Die 0:1 Niederlage in Bremen, auch das ein Grund, warum heute Union ein Unentschieden reicht.
Der VfL Bochum war mit 4 Pleiten hintereinander angereist, beeindruckte aber die Bremer mit einem mutigen, engagierten Auftritt. Das 0:0 zur Pause eher glücklich für die Gastgeber, die dann in der 55. Minute lange jubelten. Der vermeintliche Führungstreffer von Marvin Ducksch wurde aber nach quälend langem Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen. Erst nach gut 70 Minuten erhöhte Bremen dann die Schlagzahl und kam 5 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit doch noch zum Siegtreffer. Mitchell Weiser hatte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt, doch sofort ging die Fahne des Assistenten hoch und erstickte den Jubel im Keim. Wieder langer Videobeweis, diesmal mit glücklichem Ende für die Bremer. 1:0 für Werder, der 4. Sieg in Serie, lässt die Träume von der ersten Europapokalteilnahme seit 15 Jahren weiterleben. Bochum belohnt sich für einen über weite Strecken ordentlichen Auftritt nicht und lässt zum wiederholten Male Punkte im Kampf um den Relegationsplatz liegen.
Ja, und die angesprochenen Bremer natürlich glücklich über diese 3 Punkte, auch wenn sie nicht ganz so schön erspielt worden sind. Mitchell Weiser, fand es ein bisschen peinlich fast schon.
Wir haben da auch schon einen anderen Anspruch, dass wir ansehnlichen Fußball spielen wollen, aber da muss man auch Bochum Respekt zollen, die uns das sehr schwer gemacht haben. Und ja, diese Spiele musst du auch erstmal gewinnen und deswegen bin ich stolz auf die Mannschaft.
Sagt Mitchell Weiser. Keine Chance hatte heute Heidenheim im eigenen Stadion gegen die Münchner Bayern. Ja, und die Bayern zeigten eine Reaktion nach dem Champions League aus gegen Inter Mailand heute 4:0 auf der Schwäbischen Alb. Daniel Günther.
Nachwirkungen nach dem Champions League aus beim FC Bayern nicht zu erkennen. Und ein 4:0 Auswärtssieg in Heidenheim ist auch für den FC Bayern nicht selbstverständlich. Los ging's nach 13 Minuten. Harry Kane traf aus der Distanz. Leimer und Coman legten zum 3:0 Pausenstand nach. Kapitän Joshua Kimmich traf dann nach 56 Minuten platziert aus 18 Metern zum 4:0 Endstand. Es ist noch keine endgültige Entscheidung in der Meisterschaft gefallen. Die Leistung des FC Bayern in Heidenheim eines Tabellenführers würdig. und der erste FC Heidenheim in allen Belangen chancenlos.
Ja, und Joshua Kimmich, der angesprochene Torschütze, fand das eine angemessene Reaktion auf das Aus gegen Inter.
Wir haben vor 40 Stunden ungefähr noch auf dem Platz gestanden, eine große Enttäuschung einstecken müssen. Da war es für uns sehr wichtig zu akzeptieren, dass wir das nicht mehr ändern können. Was wir beeinflussen können, war die Leistung heute. Das haben wir versucht zu tun und deswegen bin ich heute sehr stolz und zufrieden mit der Art und Weise, wie wir das Spiel gewonnen haben.
Nicht so stolz die Leipziger, die sind nämlich heute gegen den Tabellenletzten Kiel im eigenen Stadion zu einem 1:1 gekommen. Thomas Kunze.
Leipzig kam besser rein in dieses Spiel. Šeško hätte nach knapp 5 Minuten die Führung erzielen können. Kiel aber wurde danach besser und nutzte die Leipziger Fehler im Spielaufbau. Skrzypski testete nach Ballgewinn Leipzigs Keeper Gulaschi aus 40 Metern Entfernung. Der Ungar konnte gerade so halten. Die Gäste aus dem Tabellenkeller danach deutlich besser und kurz vor der Pause gab es dann auch die verdiente Führung. Kiel konterte über die rechte Seite. Skrzypski flankte flach und scharf nach innen, wo Macino aus vollem Lauf vollendete. 1:0 für die Gäste. Nach der Pause Leipzig dann zwingender, aber nach 62 Minuten dann der heftige Zusammenprall zwischen Kiels Setz und Leipzigs Keeper Gulaschi. Beide mussten ausgewechselt werden, Peter Gulaschi sogar auf einer Trage. Der Ungar ist im Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen. Nach dem Schock gelang Leipzig dann noch der Ausgleich. Openda wurde im 16er von Kiels Däne leicht berührt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Benjamin Šeško zum 1:1. Ein Remis, das für beide am Ende zu wenig sein könnte, im Kampf um die Champions League Plätze oder um den Klassenerhalt.
Punkte im Kampf um die Champions League hat auch Mainz liegen lassen beim 2:2 gegen Wolfsburg. Florian Winkler.
Ein Remis, das sich vor allem für Mainz wie eine Niederlage anfühlt. Nach der frühen und sehenswerten Führung der Wolfsburger durch Arnold und zahlreichen guten Chancen der Gäste konnte der FSV den Spielverlauf etwas überraschend kurz vor der Pause noch drehen. Innerhalb von 3 Minuten erzielten Lee und Chor die Treffer für die Rheinhessen. In der zweiten Hälfte betrieben die Mainzer Chancenwucher und wurden kurz vor Schluss mit dem Ausgleich durch VfL-Abwehrmann Wavro noch bestraft. Wolfsburg stoppte damit die Negativserie nach zuvor 4 Niederlagen. Für die 05er ist das 2:2 das 5. sieglose Spiel in Folge und ein Dämpfer im Kampf um die Europapokalplätze.
Ja, ganz genau. Zumal die Freiburger, also der direkte Konkurrent, heute gewonnen hat gegen Hoffenheim und in der Tabelle vorbeigezogen ist an Mainz. Philipp Hofmeister hat das Spiel gesehen.
Die Freiburger Europapokalträume werden konkreter. Der Sportclub sammelte in diesem wilden badischen Duell gegen Hoffenheim weitere Big Points und weitere Argumente dafür. Die Freiburger Offensive machte den Unterschied. Zweimal Höhler und einmal Doan trafen. Grifo bereitete zweimal stark vor. Hoffenheim traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doppelt durch Bülter und Kramaric, hatte aber gegen leidenschaftlich verteidigende Freiburger am Ende zu wenig Durchschlagskraft, um einen Punkt mitzunehmen. Die TSG muss den rechnerischen Klassenerhalt weiter verschieben. Der SC Freiburg darf jetzt sogar wieder die Champions League ins Visier nehmen.
Ja, und die Champions League im Visier hat auch die Frankfurter Eintracht, trotz oder gerade wegen des bitteren Aus in der Europa League unter der Woche. Morgen zu Gast in Augsburg. Die ist die erste Partie, 15.30 Uhr. Es folgen 2 weitere, Dortmund-Gladbach und St. Pauli-Leverkusen. Und damit wie angekündigt zum Eishockey. Die Eisbären Berlin in ihrem zweiten Meisterschaftsfinalspiel gegen Köln und in Köln. Burkhard Hupe.
Nach wie vor der Spielstand 1:0 für die Kölner Haie. Bulli vor dem Berliner Tor. Viel Arbeit vor beiden Toren. Die ganz großen Chancen hat es für Berlin noch nicht gegeben. Aber Berlin ist jetzt viel besser im Spiel als in den ersten 5 Minuten, als sie nicht so richtig wussten, wo oben und unten, wo vorne und hinten ist. Aber die Kölner setzen nach, wollen hier 45 Sekunden vor dem Ende möglicherweise noch den zweiten Treffer setzen. Dann allerdings ist der Puck abgefälscht, über das Plexiglas gerauscht und landet mittenmark im Publikum. Und das heißt, es wird gleich also weitergehen mit einem Bulli wahrscheinlich vor dem Berliner Tor. Also Köln weiterhin in Führung durch den Treffer von Parker Toomey. Nach knapp 4 Minuten ein Überzeittor ist es gewesen. Und unterm Strich muss man sagen, geht das auch in Ordnung.
Burkhard Hupe live aus Köln. Und damit noch einmal in die alte Försterei nach Köpenick geblickt. Pause dort 4:4 nach 45 Minuten nach den 20.15 Uhr Nachrichten beziehungsweise nach der Tagesschau hören wir uns wieder um 20.15 Uhr. Und dann schalten wir erneut zu unserer Kollegin Tabea Kunze. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Autobahnen und Bundesstraßen derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmieljanstraße, ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rheinstraße wegen eines Straßenfestes bis Montagabend voll gesperrt. Mitte, die Spandauer Straße, ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai gesperrt und in der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Busse statt Bahnen, vor allem auf der Linie 3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 23. April. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Werner Schoninger. Der russische Präsident Putin hat im Krieg gegen die Ukraine einseitig eine Waffenruhe ausgerufen. Sie soll bis Sonntagabend 23 Uhr unserer Zeit gelten. Der Kreml gab humanitäre Gründe an. Putin wünschte allen russischen Soldaten an den Fronten ein frohes Osterfest. Er rief die Ukraine dazu auf, über Ostern ebenfalls die Kämpfer einzustellen. Der ukrainische Außenminister Sibiya erklärte, man könne den Ankündigungen des russischen Präsidenten nicht trauen. Die USA und der Iran haben vereinbart, ihre Atomverhandlungen fortzusetzen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte nach einem Gespräch mit dem US-Sondergesandten Witkoff in Rom, es habe Fortschritte gegeben, in einer Woche soll die nächste Runde stattfinden. Ziel der USA ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Sollte es kein Abkommen geben, droht US-Präsident Trump, gegen den Iran militärisch vorzugehen. Der Bund der Steuerzahler hat erneut Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD geübt. Verbandspräsident Holznagel vermisst darin klare Aussagen zu einer umfassenden Steuerreform. Christian Ofer-Weiß.
Flickwerk, so nennt Holznagel die schwarz-roten Steuerpläne. Im Interview mit dem Deutschlandfunk kritisiert er, es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn von 15, 16 Euro die Stunde nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffrisst. Es brauche eine wirkliche Reform. Vor allem kleinere und mittlere Einkommen müssten deutlich entlastet werden, fordert der Steuerzahlerpräsident. Auch bei Steuern und Subventionen für Unternehmen muss sich aus Sicht von Holznagel etwas tun.
In Berlin-Kreuzberg haben am Nachmittag rund 1.800 Menschen für Frieden und Abrüstung protestiert. Im Aufruf zu dem Ostermarsch hieß es mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine unter anderem, statt Waffenlieferungen müsse die Diplomatie gefördert werden. Gegen den Marsch gab es laut Polizei mehrere Gegenveranstaltungen. Sie richteten sich gegen Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien und den palästinensischen Block bei der Demonstration. Andere Gegendemonstranten warben für eine weitere Unterstützung der Ukraine. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München 4:0 in Heidenheim gewonnen. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. Zur Stunde empfängt Union Berlin den VfB Stuttgart. Es steht nach der ersten Halbzeit 4:4. Und in der dritten Liga hat Energie Cottbus im heimischen Stadion 1:0 gegen Viktoria Köln gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad. Örtlich bildet sich Bodenfrost. Zurzeit in Berlin-Friedrichshagen 9 Grad und in Rathenow 10. Morgen am Ostersonntag nach Nebel viel Sonne und meist trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Wer öfter am Leopoldplatz in Wedding unterwegs ist oder auf manchen U-Bahnhöfen Neuköllns, der kennt das. Menschen konsumieren Drogen vor den Augen aller anderen. Oft ist es Crack. Dabei gibt es Konsumräume in Berlin, in denen man das ganz unbeobachtet unter hygienisch besseren Bedingungen oder, sagen wir, in Würde machen darf. Ein Beispiel aus Zürich zeigt, das alles geht auch noch ganz anders. Helena Dehler mit einer Reportage darüber, wie Suchthilfe und Würde zusammengehen. In Berlin und in Zürich.
Wo ruft man an, wenn man sagt, ich hätte gerne Heroin für mehrere hundert Menschen? Wie macht man das?
Da musste man bei der Gesundheitsbehörde, der UNO, nachfragen, wo Heroin hergestellt wird, weil Heroin ist ja auch ein Medikament. Also wir durften ja nicht auf dem Schwarzmarkt einkaufen gehen, oder? Das war wirklich ein bisschen crazy.
Y-Kollektiv, der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Zürich,
eine der reichsten Städte der Welt. Die Straßen sind sauber, im See kann man im klaren Wasser schwimmen, alles kostet wahnsinnig viel, alle verdienen aber auch wahnsinnig viel. Was viele nicht auf dem Schirm haben, in Zürich gab's auch mal das.
Der ganze Platz war übersät von Elend, kann man eigentlich sagen. Menschen, Schmutz, kaputte Spritzen, also das ist kaum mehr vorstellbar. Und ich habe einfach gesagt, so, das geht nicht mehr. Also es war wirklich Krieg.
Das war Zürich Ende 80er, Anfang 90er. Hunderte, später tausende Abhängige spritzten sich Heroin in einem kleinen Park am Zürcher Hauptbahnhof. Die offene Drogenszene wird zum Medienspektakel. Sogar die New York Times berichtet 1990 über das Elend im Needlepark. Einer, der dabei war, Hoshi.
Früher hat man jedem angesehen, wenn er ein Konsument war. Dreckige Kleider, Blut verschmiert und alles.
Doch dann ändert sich durch eine etwas irre und mutige drogenpolitische Entscheidung alles. Bis heute. Ich bin 1987 in Zürich geboren und war zu jung, um etwas von der offenen Drogenszene mitzukriegen. Seit 15 Jahren lebe ich in Berlin und sehe hier das, was ich aus Erzählungen und Bildern meiner Heimatstadt kenne. Menschen, die auf offener Straße konsumieren, high in Parks oder U-Bahnhöfen liegen. Ich bin Helena Dehler, Reporterin beim Y-Kollektiv und frage mich, wie hat die Schweiz ihr Drogenproblem gelöst? Und warum klappt es in Deutschland nicht? Dass es in Zürich eine so heftige offene Drogenszene gegeben hat, wirkt auf mich heute surreal. Denn mittlerweile ist alles anders. Was hat sich geändert? Wo sind die ganzen Drogenabhängigen von damals hin? Mein Vater erinnert sich gut an die Zeit. Ich rufe ihn an und er hat direkt einen Tipp, mit wem ich sprechen sollte.
Was mir aber spontan hinkommt, das ist Vorsteherin vom damaligen Sozialdepartement, Monika Stocker, wo zusammen mit dem Kanton die Strategie aufgebaut hat.
Monika Stocker also. Sie war damals Politikerin und hat krasse Dinge entschieden. Als Treffpunkt hat sie den Platzspitzpark vorgeschlagen. Dieser liegt direkt an der Limmat, dem Fluss, der durch die Stadt fließt. Wir treffen uns an einem überdachten Pavillon in der Mitte. Monika Stocker nennt diesen Pavillon das ominöse Rondell. Dort sehe ich sie auf mich warten. Ich erkenne sie an ihren hellen, kurzen Haaren. Wir sind beide zu früh.
Haben wir gerade das schönste Wetter ausgesucht?
Nein. Das ist also das ominöse Rondell.
Das ist das ominöse Rondell. Also es war der Treffpunkt. Mainstation, wenn man so will. Jetzt müssen
sehr gut.
Wir auf Hochdeutsch umstellen.
Jetzt
ne?
müssen wir auf Hochdeutsch umstellen, ja.
Ja, ist gut.
Dieser kleine Park mit dem ominösen Rondell wurde damals auch Needlepark genannt, wegen der vielen Spritzen, die rumlagen.
Der ganze Platz war übersät von Elend, kann man eigentlich sagen. Und diese Bilder habe ich natürlich noch im Kopf und auch den Gestank.
Bis zu 3000 Menschen pro Tag haben hier gedealt und konsumiert. Es gab Tage, da haben Rettungskräfte 25 Wiederbelebungen gemacht und alleine im Jahr 1991 starben hier 21 Menschen. Die Situation ist irgendwann auch für die nicht abhängigen ZürcherInnen unerträglich. Privatpersonen und Hilfswerke versuchen, die Abhängigen medizinisch mit dem Nötigsten zu versorgen, aber die Stadt ist überfordert. Dann entschließt man sich, da war Stocker noch nicht im Amt, für das Prinzip Vertreibung. Der Park wird von der Polizei geräumt.
Diese Brücke, wo wir jetzt stehen, war total abgesperrt. Mit Stacheldraht. Und es war unmöglich, von einer Seite der Limmat auf die andere zu kommen. Man hatte die Hoffnung, weniger Unruhe in die Suchtszene zu bringen. Aber auch das war hoffnungslos. Menschen lösen sich nicht in Luft auf.
Die Schließung des Needleparks 1992 bringt nichts. Die Szene zieht nur ein paar hundert Meter weiter zum stillgelegten Bahnhof Letten. Dort eskaliert die Lage wieder. 3 Jahre geht das so weiter. Währenddessen wird Monika Stocker zur Stadträtin und Chefin für Soziales. Ihr Plan? Den Letten schließen, aber dieses Mal mit einer echten Lösung. Noch bevor die Polizei anrückt, entstehen offizielle Konsumräume, die Fixerstübli, eine Schweizer Erfindung aus Bern. Sie werden Teil eines umfassenden Hilfsnetzes mit Beratung und Wohnangeboten. Aber Stocker geht noch weiter.
Wir hatten die Verantwortung, ja. Und wir kamen dann mit der Idee, Heroin zu verschreiben und abzugeben. Das war revolutionär.
Ich lasse das einfach mal einen Moment sacken. Heroin verschrieben vom Staat.
Wo ruft man an, wenn man sagt, ich hätte gerne Heroin für mehrere hundert Menschen? Wie macht man das?
Da musste man bei der Gesundheitsbehörde, der UNO, nachfragen, wo Heroin hergestellt wird, weil Heroin ist ja auch ein Medikament. Und das war eine Fabrik in Frankreich und dort konnte man das bestellen, legal. Also wir durften ja nicht auf dem Schwarzmarkt einkaufen gehen, oder? Das war wirklich ein bisschen crazy.
Die kontrollierte Heroinabgabe gibt es heute noch. In der Regel kriegt man das Heroin bei einem Arzt. Das ist mittlerweile übrigens auch in anderen Ländern so, auch in Deutschland. Die Entscheidung von Stocker hat bei den gesamtschweizerischen Bundesbehörden, also dem Bund, für viel Beef gesorgt. Letztendlich haben die Kritiker dem Plan aber zugestimmt und dann wurde es richtig verrückt.
Wir mussten bis vor die UNO-Kontrollbehörde, weil das ist international verboten, Heroin. Und dann gab es so Begegnungen, das war also für mich wie der besonderen Art. Da kamen so ältere Herren, Staatsanwälte, ehemalige, und die haben den Stadtpräsidenten und mich zusammengeschissen, deutsch gesagt. Aber ich habe einfach gesagt, so jetzt, wir müssen handeln. Ich bin in einer Exekutive, das heißt, ich muss handeln, oder? Aber es hat dann doch dazu geführt, dass wir eine bestimmte Menge in Zürich bekamen. Und das hat so viel gebracht, weil plötzlich waren die drogensüchtigen Patienten.
In Zürich hat man damals in den 90ern also das Learning gemacht, alleinige Verdrängung ist total sinnlos. Man muss alternative Angebote bieten. Und das attraktivste Angebot für Schwerstsüchtige ist eben der Stoff. I wanna end me. Stockers Plan geht auf. Nach circa einem Jahr hat sich die Szene beruhigt und war kaum mehr auf der Straße sichtbar. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Bis heute. Aber wo sind die ganzen Menschen hin? What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go, 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 go? Der Konsum heute findet in Zürich ausschließlich in den sogenannten Kontakt- und Anlaufstellen statt, kurz K&As. Drei davon gibt es in der Stadt. Florian Mayer leitet sie.
Die Öffnungszeiten sind so gesetzt, dass sie eigentlich den ganzen Tag abdecken, von morgens 7:30 bis um 21 Uhr am Abend, genau.
365 Tage im Jahr sind diese K&As geöffnet. Und das ist ein mega wichtiger Punkt.
Hallo zusammen.
Hallo. 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 Hallo.
Die K&A, in der wir ankommen, ist ein weißes Containerdorf mitten in der Stadt, umgeben von Grün. Am Eingang lächelt uns die Security an. Im Hof zwischen den Containern stehen Tische, ein Kicker. Die Stimmung ist überraschend gut. Florian stellt mir Hoshi vor. Er ist 59, sportlich, trägt Hoodie und Jeans. Er wirkt fit. Dass er seit über 40 Jahren harte Drogen nimmt, sehe ich ihm nicht sofort an. Beim Reden merken wir waren am selben Gymnasium in Zürich.
Aber nicht oben im weißen Schulhaus. War ich auch.
Echt?
Ja.
To be honest, ich habe während meiner Zeit am Gymnasium viel gekifft. Bei Hoshi war es, damals in den 70ern, aber schon Heroin. Wann hat das bei Ihnen angefangen mit dem Konsum?
Sehr jung, mit 12 Jahren. Also mein Freund, der hat die Spritzen so und ich wollte immer wissen, wie es ist. Und er hat immer gesagt, ja, probier es.
Er zeigt mir die K&A und erklärt mir, in welchem Raum man hier was genau machen darf.
Dort hinten kannst du spritzen, hier kannst du schnupfen, rauchen. Ja, ist genial. Stadt Zürich macht was.
Hoshi und ich stehen gerade direkt vor dem sogenannten Inhalationsraum. Hier werden Drogen geraucht. 19 Plätze gibt es. 30 Minuten darf man drin sein. Eine Gruppe nach der anderen wird reingelassen. Und es wird eine Liste geführt. Man muss nämlich eine halbe Stunde Pause machen, bevor man wieder Crack oder Koks rauchen darf.
Alle, die auf der Liste sind, dürfen rein. Entra, Signora.
Hoshi war gerade im Inhalationsraum, kurz bevor wir uns getroffen haben. Ich bin mir irgendwie unsicher, wie high er ist.
Was haben Sie heute hier konsumiert?
Kokain. Ja, ich rauche es. Spritzen habe ich auch gemacht, aber wenn mein Körper möchte spritzen, dann verschwinden alle Venen. Die ziehen sich zurück. Bin ich froh. Sonst wäre ich schon lange tot. Ganz ehrlich.
Hoshi bekommt hier alles. Essen, Trinken, einen Platz zum Ausruhen und er ist hier safe, weil medizinisches Personal sorgt dafür, dass niemand an einer Überdosis stirbt. Draußen gilt seit der Schließung des Lettens eine Null-Toleranz-Politik. Polizei und SIP, das ist so eine Art freundliches Schweizer Ordnungsamt, unterbinden jeden Konsum sofort. Die KonsumentInnen beschaffen sich ihren Stoff trotzdem meistens sehr unauffällig auf dem Schwarzmarkt. In der K&A fällt mir noch ein weißes Partyzelt auf. 4-5 Leute stehen dort um Stehtische.
Was passiert in dem Zelt da vorne?
Dort kann man das Zeug kaufen.
Florian Meyer, der Leiter der K&A, steht nur ein paar Schritte von Hoshi und mir entfernt und erklärt mir nochmal, dass da in dem weißen Zelt KonsumentInnen tatsächlich untereinander dealen dürfen. Diesen sogenannten Mikrohandel in Einrichtungen gibt es sonst in dieser Form nirgendwo in Europa.
Die Alternative ist eigentlich, dass der Kleinhandel draußen stattfindet. Wenn er draußen stattfindet, dann führt das unweigerlich zu einer Sogwirkung und auch zu einer Szenenbildung im öffentlichen Raum. Und das können wir da nicht kontrollieren.
Das klingt alles irgendwie logisch. Aber nachdem ich das so kurz auf mich wirken lasse, finde ich es auch irgendwie befremdlich.
Wenn ich mir das hier so angucke, es ist, vielleicht muss man das auch noch beschreiben, es ist total ordentlich, es ist gepflegt, es scheint ein angenehmer Ort sein, um sich aufzuhalten. Man kriegt ja auch die Substanzen, die man konsumieren möchte. Ist das nicht ein Anreiz für Menschen, auch Drogen zu konsumieren?
Wir steuern das System hier auch so, dass wir eigentlich eher Anreiz setzen, eben nicht zu viel zu konsumieren. Deshalb haben wir hier auch nur 19 Konsumplätze im inhalativen Bereich, damit sie immer mindestens eine halbe Stunde Pause haben dazwischen. So. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn man das nicht hier hätte, genau dasselbe würde auch draußen stattfinden.
Diese Rundumversorgung, wie Meyer es nennt, ist am Ende ein zentraler Baustein dafür, dass es in meiner Heimatstadt kein sichtbares Drogenelend mehr gibt. Für Hoshi, den Konsumenten aus Zürich, funktioniert das Zürcher System, so wie es sich bis heute entwickelt hat, super. Ganz im Gegensatz zu meiner Wahlheimat Berlin, wo der offene Konsum immer sichtbarer wird. Deswegen bin ich so komplett geflasht von dem, was mir Florian Meyer dann erzählt.
Mindestens zweimal pro Saison im Winter gehen wir Skifahren mit zwei Gruppen jeweils.
Sie gehen Skifahren mit Konsumentinnen?
Ja, genau.
Das ist ja mega.
Ja, genau. Es ist immer ein Abenteuer, aber bisher sind immer alle wirklich gesund zurückgekommen. Genau.
Die Geschichte mit dem Skifahren erzähle ich oft weiter. Erst finde ich es einfach nur verrückt. Dann verstehe ich, was in den 90ern mit »Wir müssen dieses Elend beenden« begann, ist heute ein System, das Stabilität schafft. Und zwar so sehr, dass für vorher abgehängte Menschen Teilhabe möglich wird. Und in der Schweiz heißt das auch, einfach mal in die Berge fahren. Zürich investiert jährlich 7 Millionen Franken in die K&As. Laut Florian Meyer ist es gut angelegtes Geld. Eine etwas ältere Studie bestätigt das. Schadensminderung spart der Schweiz jährlich 350 Millionen Franken. Klar, diese Zahlen sind schwer zu überprüfen und vieles lässt sich auch kaum beziffern. Zum Beispiel, was kostet ein Image-Schaden für den Schweizer Tourismus durch eine offene Drogenszene? Niemand weiß das genau. Aber eines zeigt sich. Die Politik steht heute geschlossen hinter dieser Strategie. Von links bis rechts ist klar, diese Drogenpolitik tut der ganzen Stadt gut. In Berlin gibt es währenddessen diese Diskussion.
Drogen, Dealer, Gewalt, das sind die Probleme im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Der Senat möchte einen Zaun drumherum bauen.
Junge, beim Thema Zaun um Park bauen bin ich einfach nach allem, was ich über Zürich weiß, nur noch sprachlos. Ja.
Um herauszufinden, wie es den Konsumierenden in Berlin geht, treffe ich mich mit Marc Seidel. Er ist Ende 50, trägt grauen Pferdeschwanz, Kapuzenpulli, blaue Bomberjacke. An seinem Gürtel hängt ein Schlüsselbund. Typ Kreuzberger Altpunk. Er hat nicht nur selbst eine lange Geschichte mit Heroin und anderen Drogen, er ist auch engagiert im Bundesverband YES, der sich für die Interessen von Konsumierenden einsetzt. Mittlerweile ist Seidel aber substituiert. Das bedeutet, er kriegt Medikamente, die das Heroin ersetzen.
Ich bin mit retardierten Morphin substituiert. Wurde in Deutschland leider 10 Jahre nach der Schweiz und Österreich eingeführt. Das hätte mehr Lebensqualität bedeutet.
Um in Ruhe zu schnacken, gehen wir dann aber in einen Café.
Ich glaube, ich muss mir mal ein bisschen Zucker besorgen.
Ähnlich wie Hoshi aus Zürich kommt auch Marc sehr früh in seiner Jugend mit Heroin in Kontakt. Die ersten Entzüge macht er alleine. Das sei ultra hart gewesen. In Konsumräumen war er nie, weil sie für ihn zu spät gekommen sind. Seit 2004 gibt es sie erst in Berlin. Dort hätte er die Hilfe bekommen, die er gebraucht hätte. Als Vertreter von YES hatte er aber eine ganz klare Haltung dazu.
Erstmal finde ich gut, dass es das Angebot gibt. Da wurde lange ja auch für gestritten und gekämpft. Haben wir uns ja auch lange für mit eingesetzt. Das Angebot ist halt noch nicht ausreichend.
Wichtig an dieser Stelle, es gibt sehr viele substituierte und auch konsumierende Menschen, die nicht verwahrlost irgendwo draußen ihren Stoff nehmen. Denn auch in Berlin gibt es Hilfe, die Menschen erreicht. Zürich und Berlin kann man natürlich nicht 1:1 vergleichen. Zürich ist ein Zehntel so groß und dadurch viel überschaubarer. Das macht es deutlich einfacher, KonsumentInnen zu unterstützen. Trotzdem gibt es ja auch in Berlin Konsumräume und meine Recherchen zeigen, dass sie eigentlich ganz ähnlich aufgebaut sind. Warum konsumieren trotzdem so viele Menschen im öffentlichen Raum? Gibt es Hürden, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe? Das will ich von Joanna Köhler wissen. Sie ist Pflegedienstleiterin im Konsumraum Mühlenstube im Wedding. Auch hier kann man sich, wie in Zürich, Drogen spritzen, rauchen, es gibt eine Gelegenheit, sich zu duschen, Wäsche zu waschen oder Konsumutensilien wie eine Crackpfeife zu kaufen. Und auch hier ist eine der wichtigsten Aufgaben der Konsumräume, dass niemand stirbt.
Was Sie hier auch noch sehen, sind so unsere Notfallsachen. Ne? Also wir reagieren hier auch bei Fehldosierungen. Genau, deswegen sieht man hier auch noch so ein bisschen Defibrillator, Sauerstoff, Notfallkoffer.
Wie oft werden diese Sachen benutzt?
Also ich arbeite jetzt so seit 8 Jahren hier und am Anfang, als ich angefangen habe, wird die wirklich wöchentlich benutzt.
Mittlerweile wird hier so einmal im Monat jemandem das Leben gerettet. Ein großer Unterschied, der mir auffällt zu Zürich, ist, es gibt keinen Ort, an dem der Mikrohandel erlaubt ist, also wo Konsumentinnen voneinander Substanzen kaufen dürfen. Wäre das etwas, was Sie sich wünschen würden?
Ja, das würde uns auf jeden Fall die Sache deutlich erleichtern. Und ich glaube auch Klientinnen, sie müssen uns einmal kurz zeigen, dass sie was haben, damit sowas halt zum Beispiel nicht im Raucherraum passiert. Ne? Das Blöde, was dann aber natürlich passiert, ist, dass es einfach draußen passiert wieder. Ne? Also das passiert in Hauseingängen, das passiert natürlich auch vor der Tür.
Warum dürfen Sie das nicht erlauben, den Mikrohandel?
Rechtsverordnung. Das ist bis jetzt einfach nur ganz, ganz klar in der Rechtsverordnung geregelt.
Diese Rechtsverordnung legt in Berlin die Regeln fest, die in den Konsumräumen gelten. Und die sind viel krasser als die in Zürich. Sie schreibt zum Beispiel vor, dass nur bestimmte Drogen konsumiert werden dürfen und dass man vor dem ersten Besuch erstmal eine sogenannte Nutzungsvereinbarung unterschreiben muss. Das ist ein Formular. So German. Ich kann mir vorstellen, dass sowas einige Menschen abschreckt.
Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti. Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben.
Die Landessuchtbeauftragte von Berlin, Heide Mutter, will diese Rechtsverordnung überarbeiten. Sie will zum Beispiel, dass man kein Formular mehr ausfüllen muss, bevor man das erste Mal im Konsumraum konsumiert und dass es mehr Orte gibt, an denen man überhaupt konsumieren darf. Sie kann das alles vorschlagen, aber nicht alleine entscheiden. Dasselbe gilt, wenn es um die Tolerierung des Mikrohandels geht.
Können Sie sich das auch vorstellen für Berlin?
Das ist auch keine ganz einfach zu beantwortende Frage, weil das ja voraussetzt eine Definition, was ist Mikrohandel und wo sind die Grenzen des Mikrohandels. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte jetzt nicht spontan sagen, ja oder nein. Aber ich weiß, dass auch das ein Punkt ist, den man beleuchten muss.
Mir ist das ehrlich gesagt zu unkonkret. Gerade beim Thema Mikrohandel, bei dem alle, die irgendwas mit Konsumräumen oder KonsumentInnen zu tun haben, sagen, dass es hilfreich wäre. Und wir sehen in Zürich, dass es funktioniert. Am Cottbusser Tor in Kreuzberg. Es riecht nach einer Mischung aus Abgasen, bepissten Hausecken und Döner. Neben Imbissbuden und Spätis gibt es hier auch eine Anlaufstelle für alle, die in Sicherheit harte Drogen konsumieren wollen.
Es gibt ja jetzt hier um die Ecke in der Reichenberger Straße einen Drogenkonsumraum.
Kurze Erinnerung. In Zürich haben die K&As 365 Tage im Jahr von morgens früh bis abends spät geöffnet. Mir liegen aber auch die Zahlen der Öffnungstage aller Konsumräume in Berlin aus dem Jahr 2023 vor. Und siehe da, keiner hatte an allen geplanten Tagen geöffnet. Oft sind sie sogar Wochen oder Monate geschlossen gewesen.
Das ist einer der Konsumräume in unserer Stadt, einer von 5 stationären, die 7 Tage die Woche geöffnet haben. Aber genau der, zu dem wir jetzt hingehen, der war zum Beispiel 2023 5 Monate komplett geschlossen. Wie kann so etwas sein?
Das ist darauf zurückzuführen, dass diese Immobilie, die hier zur Verfügung steht, in keinem sehr guten Zustand ist. Und das bedeutet, dass öfter Wasserschäden sind, dass es Befall von Tieren gibt.
Okay, also wo genau sollen KonsumentInnen hin, wenn Konsumräume so oft geschlossen sind? Ist doch klar, dass dann die Straße oder ein U-Bahnhof Optionen sind. Für mich eine krasse Erkenntnis. Die sozialen Träger der Konsumräume sagen mir im Nachhinein, es gab viele Probleme mit den Immobilien, sie seien aber froh, dass sie überhaupt Räume haben. Und 2024 sei es schon besser gewesen mit den Öffnungszeiten. Zahlen dazu gibt es aber noch nicht. Monatelang habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Die Begegnungen mit Hoshi und Marc Seidel haben mir gezeigt, wie viele Vorurteile ich selbst hatte. Wenn ich heute an Konsumierenden in U-Bahnhöfen vorbeigehe, weiß ich, die tun das nicht hier, weil es ihnen egal ist, wo sie es tun. Dahinter steckt eine Not, ein Suchtdruck und manchmal haben sie auch einfach keine andere Möglichkeit. Außerdem, Berlins Suchthilfe ist so krass reguliert, dass sie zu wenig mit der Lebensrealität der Abhängigen zu tun hat. Das habe ich im Konsumraum im Wedding erlebt, wo Joanna Köhler Menschen wegen bürokratischer Vorschriften wegschicken muss. In Zürich wird in den K&As viel pragmatischer vorgegangen, nach dem Prinzip, was hilft, hilft. Für Marc Seidel, den Substituierten aus Berlin, ist klar, dass die Situation in Berlin nur besser werden kann, wenn man aufhört, Konsumierende zu stigmatisieren.
Unser Spruch ist halt irgendwie, auch Drogengebrauchende haben ein Recht auf Menschenwürde und müssen sich dies nicht erst durch angepasstes Verhalten oder Abstinenz erwerben. Das hat mich auch zu Yes gebracht. Als ich das gesehen hatte, das hat mich gleich überzeugt.
Für ihn geht es darum, dass Sucht als Krankheit anerkannt wird, wie jede andere schwere Erkrankung, bei der der Staat nicht einfach wegsieht. Die Überarbeitung der Rechtsverordnung für Konsumräume könnte ein erster Schritt sein, damit es KonsumentInnen in Berlin besser geht und sich das Drogenelend der 90er in Zürich hier nicht wiederholt.
Eine Reportage von Helena Dehler. Hier geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit einer Gefahrenmeldung: Vorsicht in Brandenburg auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Brandenburg und Netzen liegt ein Reifen auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmiljanstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rheinstraße wegen eines Straßenfestes bis Montagabend voll gesperrt. Und Mitte, die Spandauer Straße, ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai gesperrt. Und in der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Busse statt Bahnen für die Linien 3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz und für die S41-42 sowie die S46 zwischen Halensee und Westend. Den Livestream im rbb24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zu Ostern hat Russlands Präsident Putin überraschend eine einseitige Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine ausgerufen. Die Feuerpause solle bis zum Ende des morgigen Ostersonntags dauern. Bei einem Treffen mit seinem Generalstabschef sagte Putin, er gehe davon aus, dass die Ukraine die Waffen im genannten Zeitraum ebenfalls ruhen lasse. Silke Dietrich in Moskau, die Anordnung kam überraschend. Wie ist sie einzuordnen?
Ja, es war also genau das. Putin hat diesen Überraschungseffekt heute genutzt. Hier in Moskau hatte wirklich auch niemand damit gerechnet, dass diese Ankündigung heute überhaupt kommen würde. Er will damit natürlich seinen guten Willen zeigen gegenüber der ganzen Welt, aber vor allen Dingen auch, und den hat er heute extra nochmal erwähnt, gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump. Jetzt muss man aber natürlich sehen, die Waffenruhe ist für 30 Stunden gerade einmal angekündigt worden und er hat den Ball auch sofort wieder an die Ukraine gespielt und hat gesagt, die müsse jetzt zeigen, dass sie sich auch an die Waffenruhe halte, denn das wäre ein Zeichen dafür, dass sie auch Friedensverhandlungen haben wolle. Und wir müssen jetzt einfach abwarten, ab diese 30 Stunden, denn Putin hat auch noch mal gesagt, dass die russischen Truppen definitiv bereitstehen würden, falls die Ukraine jetzt doch in den nächsten 30 Stunden angreife und ob diese Waffenruhe hält, und zwar von beiden Seiten.
Danke nach Moskau, Silke Dietrich. Und damit weiter zu Judith Schacht nach Kiew. Wie sind die Reaktionen in der Ukraine auf Putins Anordnung?
Ja, in dem Moment, wo die Nachricht kam, hatten wir sofort Luftalarm in Kiew. Und ich denke, das zeigt schon einiges. Kurz danach hat sich auch Selenskyj in einem Post geäußert. Er hat geschrieben, wir sehen gerade Drohnen am Himmel. Das zeigt, was Putin von Ostern und von Menschenleben hält. Ukrainische Behörden melden derzeit, dass Kämpfe an der Front, dass die derzeit weitergehen. Und wenn man mit den Menschen hier spricht auf der Straße, das haben wir gerade noch gemacht, dann glaubt hier eigentlich keiner daran, dass es jetzt ruhig wird. Man rechnet weiterhin mit Angriffen an den Osterfeiertagen. Und das ist für die Menschen besonders schlimm, weil das ein sehr wichtiges, heiliges Fest hier ist.
Danke, Judith.